Kraft aus der Beziehung mit Gott. Hier haben wir gerade das gesehen, was dem Volk Gottes zu schaffen gemacht hat, dass man Gott nicht sehen kann. Vielleicht war das damals ja so ähnlich, wie wir es gesehen haben, als Mose am Berg Horeb diesen Bundesschluss vollziehen wollte. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich fand es, ich habe den schon mehrmals gesehen, den Film, als der Mose die Gebotstafeln gehalten hat. Es hat wie ein Herz ausgesehen. Ja, fantastisch. Das fand ich toll. Gottes Gebot ist sozusagen das Herzstück, Gottes Herz, was er da hat. Und dann dieser Moment des Zertrümmerns, wo das also alles kaputt geht. Einen Bund wollte Gott mit seinem Volk eingehen. Einen Bund eingehen, das kennen wir heute eigentlich nur noch von der Eheschließung. Ist bei uns das so ein bisschen am bekanntesten, denke ich noch. Wir sprechen vom Ehebund. Das Bild passt aber auch ganz gut zu dem, was damals am Horeb, an diesem Berg, geschehen ist. Eine ganz enge und ganz persönliche Verbindung sollte es werden zwischen Gott und seinem erwählten Volk. Eine Beziehung der gegenseitigen Treue, Liebe und Achtung vor dem anderen. Das war das Ziel. Das war es und das ist es bis heute. Das ist heute noch der Kern und die Kraftquelle in jeder Beziehung. Treue, Liebe und Achtung des anderen. Aber auch in einer Beziehung, wie wir sie kennen, in einer menschlichen Beziehung, gibt es Zeiten und Gefühle der Gottesferne, wo die Beziehung nicht so eng ist oder wo man auch nicht, also wo man einander fern werden kann. Und so kann das auch in der Gottesbeziehung sein, wo man das Ich lebt mehr als das Wir. Und genau darum geht es auch heute, das Ich mehr zu leben als das Wir. Schauen wir uns noch einmal hin, wo das Volk Israel gerade war. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Horeb oder dem Berg Sinai, an dem diese Geschichte gespielt hat. Schon von dieser Perspektive aus schon ein gewaltiger Berg. Ne? Also man kann den halt von verschiedenen Seiten aus sehen, wo Mose unterwegs war. Hier lagerte das Volk mit Zelten eingerichtet, um eine Pause zu machen. Immer bereit aber weiterzugehen und sich weiter aufzumachen. Und Mose, er geht auf den Berg, denn Gott will etwas Wichtiges mit ihm bereden und ihm geben. Die sogenannten 10 Gebote entstehen. Gott selbst schreibt sie auf Steintafeln, so lesen wir. Aber, und auch das haben wir eben gesehen, sie halten nicht lange. Warum? Weil das Volk unten am Berg ein Stierbild, ein goldenes Kalb verehrt und Mose zornig wird über sein Volk und die Tafeln, dieses Bundeszeichen sozusagen, zerschmettert. Das Volk verlässt Gott, der befreit, den Gott, der rettet. Den Gott, der versorgt, den Gott, der führt. Gott schützt, Gott leitet, Gott umsorgt, Gott redet. Aber die Menschen suchen nach einem anderen Gott, einen anderen Göttern. Sie wollen einen Gott zum Anfassen. Sie wollen einen Gott, den man lenken kann. Man hat es gesehen, ne? Hat man drauf. Kann man dann durch die Gegend lenken, wohin man ihn will. Sie wollen einen Gott zum Zeigen. Da schaut her, vielleicht sogar zum Angeben vor den anderen Völkern, was wir für einen Gott haben. Die Herzen der Menschen sind gefangen. Gefangen von der Angst, sich einem unsichtbaren und unfassbaren Gott anzuvertrauen. Ist ja auch schwierig, ja? Wir merken das ja selber. Es fällt uns ja oftmals auch nicht leicht. Sie sind gefangen in ihrer Furcht vor einem Gott, den man nicht lenken und begreifen kann, der oft so unbegreiflich handelt. So erschreckend. Auch in unserer Zeit. Und so basteln sie sich aus ihren Erinnerungen und Wunschvorstellungen ein Bild, ein Idol sozusagen, das ist griechisch. Idolon heißt eigentlich nichts anderes als Bild, also ein Abbild, das Stärke und Macht ausstrahlt und zu dem sie beten und dem sie Opfer bringen können. Ich fand es im Film hier gut getroffen. Es war eine Nachstellung des Apis-Stiers aus Ägypten. Ja. Das war das, was sie erinnert haben, ein machtvoller Gott, ja. Ziemlich einfältig, oder? Könnte man meinen. Aber ich habe mir dann beim Aufschreiben der Predigt gesagt, fassen wir uns doch an die eigene Nase, an der Geschichte. Sind wir mit dem Finger nicht nur bei den anderen? Basteln wir uns denn nicht auch manchmal einen Gott nach unseren Vorstellungen, zumindest in unseren Gedanken? Wollen wir Gott nicht auch selber lenken und steuern mit unseren Gebeten, mit unseren Bitten manchmal? Sollen wir mal unsere Gebete daraufhin analysieren? Gott soll unsere Wünsche befolgen. Und wenn Gott nicht so handelt, wie wir es wollen, dann fangen wir an zu klagen und zu zweifeln an Gott. Und als Ergebnis steht bei manchen nicht selten die Gottesferne, vielleicht sogar manchmal Gottlosigkeit. Was ist das für ein Gott? Der hört meine Gebete doch gar nicht. Habe ich alles schon erlebt und erfahren mit Menschen. Das goldene Kalb ist das Sinnbild für die Selbstständigkeit und die Selbstgefälligkeit der Menschen geworden, ohne Gott auszukommen und sich nicht sagen zu lassen. Also ohne Gott, ohne den Gott auszukommen, den wir meinen. Man könnte sagen, dieses goldene Kalb ist der sichtbare Ort der Auswirkung des Sündenfalls. In 1. Mose 3, ihr erinnert euch vielleicht noch, das ist das Bildchen, was ihr vorhin schon mal gesehen habt, an 1. Mose 3, der Mensch im Paradies. Er wollte selber entscheiden, was gut und was böse ist. Und nun muss er selber entscheiden, was gut und böse ist. Das ist nun das Schicksal des Menschen. Er muss selbst entscheiden. Er muss selbstständig für sein Leben Entscheidungen treffen. Und das macht nicht Gott für ihn. Gott gibt uns manchmal Zeichen. Ja, er gibt uns vielleicht sogar ziemlich oft Zeichen. Und manchmal sehen wir sie und erkennen wir sie, sagen wir es mal so. Aber entscheiden muss der Mensch selber. In dieser Welt leben wir, das wissen wir alle. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und das ist nicht immer einfach. Kennt ihr das Sprichwort, der Mensch denkt, Gott lenkt? Dahinter stehen Worte aus dem Buch der Sprüche. Etwas anders klingen sie hier. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Hier ist nicht gemeint, dass der Mensch denken und träumen kann, was er will, und Gott macht dann alles anders. Also so. Nein, der Vers meint etwas anderes. Etwas, das uns zeigt, wie Gott zu uns steht. Wie er uns Menschen liebt. Die Liebe Gottes ist hinter diesem Vers sichtbar. Wenn der Mensch nämlich mal schlecht gedacht hat und falsche Entscheidungen getroffen hat, dann ist es Gott, der seinen Schritt doch wieder lenkt, wenn er sich ihm anvertraut und ihn sucht. Wenn er einsieht, dass er einen falschen Schritt getan hat. So ist der Gott der Bibel. Er zwingt niemanden seinen Willen auf, aber er übernimmt fürsorglich die Führung, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und das auch, wenn wir falsch gehandelt haben und eingesehen haben, dass unser Handeln falsch war. Was bestimmt unser Denken und Entscheiden? Die Angst und die Sorge um uns selbst meistens. Wollen wir Herr oder Frau unseres Lebens sein oder öffnen wir unser Herz für die Beziehung mit Gott? Vertrauen wir uns ihm an, mit unserem Leben und all seinen Fragen und Entscheidungen? Darum geht es. Wer die Entscheidung in seinem Leben so wie Mose getroffen hat, wer sein Leben mit Gott leben möchte, dem stellt sich eine neue Frage. Wie kann ich meine Beziehung, wie können wir unsere Beziehung zu Gott erhalten, verankern und immer mehr vertiefen? Ich denke, es gibt zwei Lebenssituationen, in denen unsere Gottesbeziehung auf die Probe gestellt wird, sage ich mal, oder leidet. Wo wir manchmal das Ganze auch Gott als fern empfinden. Das eine ist, wenn wir einfach kraftlos und schwach sind. Wenn wir schlimme Zeiten, wenn wir harte Zeiten erleben in unserem Leben und durchmachen müssen und uns dabei wie in der Wüste fühlen. So wie das Volk damals. Dann suchen wir Gott, dann sehnen wir uns nach Zeichen seiner Gegenwart und Hilfe. Und wenn die nicht da sind, wenn wir sie nicht erkennen können, dann fragt man schon, ja, wo ist Gott? Gibt es ihn überhaupt noch? Und dann gibt es noch die andere Situation. Das ist die eine, das sind die Krisensituationen, massive Krise im Leben. Und dann gibt es die andere Situation, die wahrscheinlich viel häufigere bei uns, die Lebenssituation des ganz normalen Alltags. Da leben wir unseren Alltag und unser Leben vielleicht vollgepackt bis oben hin. Also ich vermute mal, bei vielen, die jetzt noch so im Berufsleben und auch die nicht mehr im Berufsleben stehen, haben deshalb manchmal nicht weniger zu tun und weniger zu bewältigen. Vollgepackt bis oben hin, ohne Zeit für Gedanken der Ruhe. So ist das manchmal. Vielleicht aber auch das genaue Gegenteil. Dröge und eintönig, reiht sich ein Tag an den nächsten, Trübsinn, Langeweile machen sich im Innern breit, weil sich nichts mehr Neues ergibt und nichts mehr ändert und verändert. Beide Seiten des Alltags. Und genau da lauert die Gefahr für unsere Gottesbeziehung. Genau da. Da empfinden wir dann auch oft die Gottesferne. Wo ist Gott da drin? Wo ist es, wenn ich am Ende meiner Alltagskraft, wenn ich keine Zeit mehr habe oder wenn alles so langweilig ist und so gleichförmig? Wir hören in uns hinein und wir spüren nichts. Wir lesen in der Bibel und beten und hören keine Stimme von Gott. Ich muss ganz ehrlich zugestehen, mir geht es oft in so Zeiten so, wo die Arbeit bis dahin ist und dann, jetzt muss ich auch noch, dann lese ich morgen schnell die Bibel, aber der Kopf ist schon längst wieder woanders. Der ist schon beim nächsten Problem oder bei der nächsten Sache, die zu lösen ist. Und natürlich, sage ich jetzt natürlich, höre ich Gott da oft nicht. Wir fangen an Gottes Nähe oder Gottes Nähe in Frage zu stellen. Wir fühlen uns dann oft von Gott fern. Das Leben von so manchen Christenmenschen plätschert vor sich hin, weil da kein Erleben mehr da ist von Gott. Dabei war das doch mal so stark, würden sie sagen. Wie kommt das? War alles vielleicht doch bloß Einbildung? Oder bin ich von Gottes Weg abgeirrt, dass ich mich von ihm so entfernt habe? Wo ist die Kraft? Wo ist der Glaube hin? Was kann ich tun? Was können wir tun, wenn das Erleben des Glaubens schwindet? Drei kurze Verse, die sozusagen als Predigttext heute da sind, können eine Antwort sein. Da heißt es, und ihr alle kennt diese Worte wahrscheinlich, ist das erste Gebot sozusagen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir Christen lesen oder hören das erste Gebot meistens so. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Oder? Ist doch meistens so. Dabei lassen wir aber das Wichtigste eigentlich ausgeblendet. Das Wichtigste, zumindest was das Judentum angeht, ist nämlich der Mittelteil. Der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Gott ist der Gott, der uns befreit hat. Der gehandelt hat an uns. Früher schon. Ja, daran muss man sich erinnern. Ich bin dieser Gott. Erinnerst du dich daran, dass ich für dich gesorgt habe, dass ich dich geführt habe, wie ich dich beschützt habe? Das ist der Kern oder mit ein Kerngedanke des jüdischen Glaubens. Wenn die Juden an Gott denken, denken sie an sein Handeln, an sein Wirken in ihrem Volk und auch in ihrem Leben. Sie erinnern sich an Gottes Befreiung. Das ist für Israel die Geburtsstunde der eigenen Identität des Glaubens an Gott. Ein Theologe des letzten Jahrhunderts, der sich gut im Alten Testament auskannte und da viel drüber geschrieben hat, hat es einmal so ausgedrückt. Die Erfahrung des Exodus, also der Befreiung, ist die Begründung des Alten Testaments. Und mit Begründung meint er das Fundament. Die Erfahrung der Befreiung ist sozusagen das Fundament des Alten Testaments, des Glaubens des Volkes Gottes. Ich finde das spannend. Das Fundament des Bundes zwischen Gott und seinem Volk ist die Erinnerung daran, dass es dieser Gott ist, der uns befreit und erlöst und beschützt und für uns gesorgt hat. Bei diesem Bund geht es entscheidend und immer wieder um das Erinnern. Das Volk Gottes tut das im Passafest. Das Passafest ist ein Erinnerungsfest, das sozusagen immer wieder heraufholt und vergegenwärtigt, im wahrsten Sinne des Wortes, was Gott an uns getan hat. Und uns sozusagen mit hineinnimmt in dieses Geschehen der Befreiung, der Fürsorge Gottes. Ein immer wieder neues Miterleben und sich erinnern daran, dass wer dieser Gott ist. Das Erinnern weckt die Kraft neu, die Kraft des Glaubens in uns. Vielleicht geht es euch ja auch so, vielleicht könnt ihr euch das ein bisschen miterleben. Ich möchte euch da ein paar Gedanken dazu weitergeben. Das Erinnern führt zurück auf den Grund des Glaubens, auf das Fundament, zur Quelle führt uns hin, zurück zu dem, der immer da war, der immer da ist und der immer wartet. Barmherzig und geduldig ist der Herr. So heißt es in einem Psalm. Ich denke, darum ist das Erinnern auch für uns und unseren Glauben lebensnotwendig. Wisst ihr noch, wie es mit eurem Glauben angefangen hat? Denkt doch mal zurück. Erinnert euch. Welcher Gottesdienst oder welche Ansprache hat euch bewegt? Welche Menschen sind es, die euch da einfallen, die euch geprägt haben, die euch vielleicht hingeführt haben zum Glauben? Welche Bibelstelle war oder ist für euch da enorm wichtig geworden? Erinnert ihr euch an ein bewusstes Ja zu Gott? Was war euer Befreiungserlebnis? Was ist da passiert? Erinnert ihr euch noch an die erste Zeit im Glauben an Jesus Christus? Das sind alles so Fragen, die ich euch einfach mal so mitgebe, vielleicht in diesen Tag und einfach auch so, um sie zu behalten. Es ist gut, wenn wir uns an die Zeit der ersten Liebe zurückerinnern. So nennt es Paulus einmal. Und wenn wir dann merken und uns öffnen und daraus Kraft ziehen, wieder Kraft für heute, Kraft für das Jetzt. Die Erinnerung an Gottes Wirken bei uns und an uns und in uns lässt unseren Glauben auch in der Gegenwart wieder erblühen. Es ist, als wenn wir sozusagen wieder wie ein Baum den Saft aus den Wurzeln wieder heraussaugt und heraufholt, um wieder Kraft zu bekommen. Wenn Gott einmal an uns gehandelt hat, ihr Lieben, das sage ich euch jetzt einfach zu, weil es eine Erfahrung ist, die ich so teilen kann und darum sage ich so, wenn Gott einmal an uns gehandelt hat, dann handelt er auch wieder an uns. Ja, das ist kein einmaliges Erlebnis in unserem Leben, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott wieder an uns handelt. Eine feste Zuversicht ist das, ja, so wie letzte Woche aus dem Hebräerbrief zitiert habe. Unsere empfundene Gottesferne, die wir oft an unseren Gefühlen von unseren Gefühlen abhängig machen, kann zur Gottes Nähe werden, wenn wir uns diese Erinnerungen vergegenwärtigen, die Erinnerungen des Glaubens uns stärker bewusst machen, was Gott an uns bereits getan hat. Gott hat sich nicht geändert. Er ist treu und seine Verheißungen bleiben bestehen und sind nicht hingefallen, wie wir es am Anfang gehört haben oder wie ich es schon mal gesagt habe. Er wird sie auch an uns erfüllen. Deswegen ist es gut und wichtig, Verheißungen Gottes in der Bibel zu kennen, weil unser Glaube vom Erinnern lebt. Erinnert euch an diese Verheißungen. Erinnern für die lebendige Beziehung zu Gott, das ist eins der Geheimnisse des Glaubens. Ein letztes. Zu einer Beziehung gehören immer zwei, mindestens. Ja, also noch. Um eine Beziehung lebendig zu erhalten und zu gestalten, müssen beide Seiten etwas dazu beitragen, etwas einhalten. Schauen wir noch einmal in den Bibeltext. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat. Das bedeutet, Gott bietet mir uns eine Beziehung an die Freiheit. Ich habe dich befreit. Ich schenke dir ein Leben in der Freiheit. Gott sagt nicht, ich bin der Herr der Welt, sondern Gott sagt, ich bin dein Gott, der dir hilft. Ganz persönlich. Die erste Tat hat Gott schon getan. Er hat befreit. Damals das Volk Israel, aber ich denke auch jeder, wenn er in seine Geschichte schaut, spürt und weiß, dass Gott auch uns befreit hat. Gott sagt Ja zu uns. Er bietet uns eine Beziehung an, aber zum Bund gehören zwei. Zwei Partner, zwei Versprechen. Also, was ist unser Part? Was können wir und sollen wir bei der Gottesbeziehung tun? Was steht sozusagen im Vertrag der Gottesbeziehung für beide Seiten? Schauen wir auf Worte, die Gott Mose mitgegeben hat, bevor er ihm die Gebote in die Hand gedrückt hat. Ein paar Verse vor dieser Geschichte der 10 Gebote lesen wir. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern oder ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du, Mose, also den Israeliten sagen sollst. Also, was ist die Aufgabe für uns Menschen? Gottes Stimme gehorchen und den Bund halten. Unsere Aufgabe in der Beziehung mit Gott zu halten, das besteht darin, den Bund zu halten, also die Verbindung zu halten. Ihre Verbindung wird gehalten, ne? Wir kennen das vom Telefon. Nein, wir sollen diese Verbindung halten. Um die Beziehung zu Gott zu halten, muss ich nichts anderes tun, als die Verbindung mit Gott zu halten. Die Beziehung zu Gott lebt von der Verbindung mit Gott. Ganz schlicht. Gottes Versprechen des Bundesschlusses lautet, ich will euch, und das habe ich noch ein bisschen dicker gemacht hier, ihr sollt mein Eigentum sein, ihr sollt ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind keine Forderungen, die Gott stellt, sondern das sind Gottes Handlungen an uns. So will er an uns handeln und wirken. Er macht uns zu seinem Eigentum. Wir gehören ihm. Wir kennen das im Neuen Testament. Jesus ist der Erbe Gottes, der uns mit in dieses Erbe hineinholt. Wir dürfen, sind Erben Gottes. Wir gehören zu seiner Familie durch Jesus. Wir haben eine Heimat, ein Zuhause bei Gott. Er macht uns, und das finde ich jetzt spannend, zu Priestern. Manche sagen, ja, wieso? Ich bin doch kein Priester. Was soll denn das? Das bedeutet aber, jeder kann eine ganz persönliche Gottesbeziehung haben. Der Priester ist der Mittler gewesen, immer. Ja. Der Priester ist nötig in der katholischen Kirche bis heute. Ja. Er mittelt sozusagen in der Messe. Er ist der Vermittler. Oder die Kirche ist die Vermittlerin des Heils. Nein, Gott sagt, ich mache euch zu Priestern. Jeder und jede von euch darf Priester sein. Also sprich, keiner braucht einen Vermittler mehr, um mit mir in Kontakt zu kommen. Jeder von euch ganz persönlich kann Kontakt zu mir und soll ganz persönlich Kontakt zu mir haben. Wir dürfen selber und können mit Gott sprechen, so wie Mose es getan hat. Und was macht das Volk damals? Ich lese uns einen Vers, können den so in der Bibel nachlesen. Mose, sprich du mit Gott, wir ertragen Gottes Worte nicht. Die ziehen sich zurück, gehen auf Distanz. Gott will eine direkte Verbindung, er sucht sozusagen zu jedem von uns die Verbindung. Das Volk Israel möchte lieber auf Distanz bleiben. Nein, lieber ein Vermittler dazwischen, ne? Wer weiß, dann kann ich mich raushalten. Mose soll als Vermittler die Sache mit dem Vertrauen und dem Glauben managen. Aber so funktioniert die Beziehung zu Gott nicht. Damals nicht und heute auch nicht. Gott sucht und möchte den persönlichen Kontakt zu uns. Eine echte Beziehung. Dazu sind wir eingeladen. Auch neu, heute sozusagen, diese persönliche Verbindung mit Gott festigen, vielleicht auch zu erneuern und dadurch wieder Kraft zu empfangen für unser Leben, für Gewisserung. Gott ist da, er geht mit uns und ist bei uns, auch in unserem Alltag. Also erinnern wir uns an seine Worte, an sein Wirken in unserem Leben und öffnen wir uns ihm, öffnen wir unsere Herzen und vertrauen wir auf seine Stimme. Amen.